Herzlich willkommen im Infomagazin am 13. September 2019, Freitag der 13. sozusagen, bei Radio Dreieckland. Auf der 102,3 MHz im Studio die Maike. Unsere Themen heute: Aktionstag gegen den größten Schweinefleischvermarkter Europas. Tönnies beliefert unter anderem Aldi und lässt osteuropäische Werkvertragsarbeiter ausbeuten. Oberster Gerichtshof in Rom entscheidet zugunsten der Distomo-Klägerin. Konto der Deutschen Bahn zugunsten von Opfern des NS-Massakers in Distomo gepfändet werden? Konflikt um Freiburger Lederleplatz und Spätkauf. Viele Anwohnerinnen freuen sich, dass auf dem Platz was los ist. Ökoterroristin, Lektüre zum Aktivwerden, ein Jugendroman zur Klimakrise. Der Autor im Gespräch mit Radio Dreieckland. Und außerdem Arbeitsgerichte weisen Klage auf Festanstellung zurück, Klassenjustiz gegen VW, Werkvertragsbeschäftigte. Die GEMA-freie Musik von Calliope aus Portugal. Die Initiative Aktion Arbeitsunrecht ruft dazu auf, jeweils am Freitag, den 13. Aktionen gegen skandalöse Arbeitsbedingungen, undemokratische Firmenkultur und Union-Busting, also die Gewerkschaftsbekämpfungsmethoden, zu machen. An diesem Freitag, den 13. September, fanden bundesweit Aktionen gegen Fleischfabrikanten Tönnies statt oder finden auch immer noch statt. In Reda-Wiedenbrück in Nordrhein-Westfalen, dem Geburtsort von Clemens Tönnies, findet vor der Tönnies Fleischfabrik, wo nach der Expansion täglich 30.000 Tiere geschlachtet werden, eine Kundgebung statt. Mit Elmar Wiegand von der Aktion Arbeitsunrecht hat Kollege Fabian über das System Tönnies gesprochen.
Ja, Tönnies ist sozusagen der marktbeherrschende Player im Bereich Schlachtung, also der größte Schweinefleischvermarkter Europas, setzt 6,5 Milliarden Euro im Jahr um. Hauptsächlich mit Schweinefleisch, expandiert immer weiter, treibt also die industrielle Verwertung und Aufzucht, Schlachtung von Tieren auf die Spitze. Da in Reda-Wiedenbrück kommen jeden Tag über 200 Schweinetransporter an. Das ist ein eigener Autobahnzubringer, der da zum Schlachthof führt. Das Gleiche findet sich im Osten in Weißenfeld, Sachsen-Anhalt. Es erreicht fast dieselben Dimensionen dort. Konzentriert das also immer weiter treibt diese industrielle Produktion auf die Spitze und bestimmt dadurch im Grunde den Markt auch für alle anderen Fleischproduzenten, so ähnlich wie Amazon das im Bereich Onlinehandel tut. Dumping ist da ein großes Thema, also nicht nur Preisdumping, es wird alles immer billiger in Deutschland. Seit 2004 ist euch ja vielleicht auch aufgefallen. Im Ausland war es früher immer billiger, aber jetzt ist es in Deutschland billiger als im Ausland und 50% gehen auch in den Export. Also da werden quasi Märkte kaputt gemacht, auch im Ausland und so auch im Inland. Ja, es ist also eine Riesenmaschinerie, die im Grunde noch gar nicht richtig erfasst ist, würden wir sagen. Also die meisten Leute wissen gar nicht, wo überall Tönnies Fleisch drin ist. Und wir konzentrieren uns heute auf die Marken Böklunder und Gutfried, die es so in normalen Supermärkten gibt. Und vor allen Dingen auf Aldi Fleisch, wo Tönnies der Hauptlieferant ist, also für Aldi Hausmarken. Die haben so eigene Marken, Tillmanns, Rolfes, Sölde, Landbeck, das sind alles so Aldi Marken. Und da liefert hauptsächlich Tönnies dann für.
Stichwort Werkverträge, wer ist denn unter welchen Bedingungen bei Tönnies beschäftigt?
Ja, das ist also ähnlich wie jetzt beim Fleischkonsum oder Fleischverkauf, ist dann auch hier bei der Produktion eine zersplitterte Landschaft festzustellen. Also da sind unzählige Subunternehmer beschäftigt, von denen nie jemand was gehört hat. Die sind jetzt aktenkundig geworden, weil wir im Rechtsstreit sind. Es gehört dann auch immer zum System Tönnies, dass Kritiker mit Unterlassungsklagen und einstweiligen Verfügungen überzogen werden. Das haben wir jetzt auch. Und dadurch kennen wir jetzt aber zum Beispiel die Werkvertragsfirmen, weil die dann eidesstattlich versichert haben, bei ihnen würde kein Lohnraub stattfinden und sie würden sich an die deutschen Gesetze halten. Ja, das sind also so circa zwölf verschiedene Werkvertragsunternehmen, die dann wiederum Arbeiter aus Rumänien, Bulgarien, Polen, aus aller Herren Länder, aber hauptsächlich aus Osteuropa ankarren und da unter menschenunwürdigen Bedingungen oft dann unterbringen. Vielleicht noch bei weiteren Subunternehmern oder irgendwelchen Leuten vor Ort, die dann Schrottimmobilien für völlig überhöhte Preise an diese Werkvertragsarbeiter vermieten. Ja, das ist also ein groß angelegtes System der Ausbeutung. Und der Rassismus, der jetzt von Clemens Tönnies offenbar wurde, just an dem Tag, als er die Nominierung gewonnen hatte oder kurz danach, also am 1. August war das, unsere Online-Abstimmung lief bis zum Ende Juli, hat er sich dann da ja als Rassist geoutet. Das ist nur so auf der Ebene der Meinungsäußerung verhandelt worden, kranke, wirre Ansichten, aber der Rassismus steckt hier im System, also da werden eben Rumänen, Bulgaren auf grausame Weise ausgebeutet.
Ihr habt auch Beschäftigte dazu aufgerufen, über schlechte Arbeitsbedingungen und auch schlechte Wohnbedingungen für die Beschäftigten aus Osteuropa zu berichten. Haben sich Beschäftigte getraut? Gibt es Berichte?
Ja, wir sind jetzt gezwungen, überhaupt nachhaltiger noch an die Sache ranzugehen, weil wir, wie gesagt, mit einem Medienprozess konfrontiert sind. Das heißt, der Aktionstag heute bleibt nicht alleine stehen, sondern wir werden voraussichtlich im November dann in Berlin bei der Pressekammer nochmal vortragen. Dafür sammeln wir jetzt Zeugenaussagen und ja, es haben sich Leute gemeldet. Wir haben einen ganz guten Draht in die rumänische Community, die in Reda-Wiedenbrück auch den Hauptteil der Beschäftigten stellt. In Weißenfels sind es, glaube ich, hauptsächlich Polen gewesen. Jetzt werden sie aber substituiert durch Bulgaren, habe ich gehört. Ja, es ist gar nicht so einfach. Da ist halt eine große Fluktuation, eine große Angst. Es ist ein sehr hierarchisches System, wo dann Leute aus der eigenen Community dann wieder Vorarbeiter werden können, die dann etwa Vergünstigungen erhalten, kostenloses Wohnen, also so ein Kapo-System, mafiöse Strukturen eigentlich auch, sodass Leute Angst haben. Dann gibt es ein Sprachproblem und ja eine Isolation und einen erschreckend niedrigen gewerkschaftlichen Organisierungsgrad. Also Gewerkschaft ist da eigentlich gar nicht großartig feststellbar. Es ist ein System mit einer ganz abgeschmolzenen Stammbelegschaft. Also man spricht von 80% Werkvertragsarbeiter in Reda-Wiedenbrück und circa 70% in Weißenfels. Das ist auch sehr schwer zu organisieren, aber man müsste es mal angehen. Die Leute sind natürlich irgendwie auf einer rudimentären Form unter sich organisiert, allein über ihre Wohnverhältnisse, wo sie dann auf dem flachen Land irgendwie zusammengepfercht werden, ist natürlich ein enger Zusammenhalt da.
Du hast jetzt erzählt, dass Tönnies mit einer Medienrechtskanzlei gegen euch vorgeht. Gibt es weitere Reaktionen von Tönnies Seite auf die Ankündigung des Aktionstags heute?
Schalke 04 Traditionsmannschaft spielt gegen eine Betriebsauswahl von Tönnies in Reda-Wiedenbrück am Sonntag, das war aber, glaube ich, schon vorher geplant. Jetzt ducken sie sich erstmal weg, würde ich sagen. Auch das mit dem Medienverfahren über die berüchtigte Kanzlei Scherz-Bergmann in Berlin wird ein Eigentor, weil wir eben gezwungen sind, uns dann länger und tiefergehend mit dem Thema zu beschäftigen. Und wir wollen das dann in so ein Tönnies-Tribunal in Berlin umwandeln. Jetzt müssen die erstmal, diesen kleinen Sturm überstehen. Es gibt also Aktionen in wahrscheinlich über 25 Städten. Leute können jetzt auch ihr, die ihr das hier hört, ein Flugblatt runterladen, selber ausdrucken. So ein doppelseitiges Flugblatt, was man in der Mitte zerschneidet und in Regale legen. Das ist unsere Hauptaktionsform, eben um auf Tönnies Dumpingfleisch bei Aldi und die Marken Böklunder und Gutfried hinzuweisen. Also da gehen Leute in Supermärkte und verteilen da Sachen in Regale oder an Kunden und Kundinnen. Ja, und das wird das Markenimage von Tönnies doch einigermaßen beschädigen. Es wird auch Aldi nicht gefallen, denke ich. Komisch war, dass auf einmal vor 2 Wochen Radiowerbung von Aldi zu hören war, wo Fleisch angepriesen wurde. Also ich denke, dass diese Werbewirtschaft, ich habe früher auch mal im Marketing gearbeitet, dass die sehr sensibel reagiert. Und wir sind mal gespannt, was dann in nächster Zeit passiert, um das Image aufzupolieren. Denn das ist dann schon spürbar, wenn gleichzeitig an 30 Orten Leute solche Dinge tun und das dann auch noch auf Social Media verbreiten, dann wird die Marktforschung sicherlich eine Delle im Image feststellen. Aber bisher halten sie die Füße still, was ich auch erstmal klug finde, würde ich auch so machen. Bisher war der Aktionstag immer recht erfolgreich. Das ist jetzt unser 8. Mal und wir konnten da H&M empfindlich schädigen, sodass der Aktienkurs abstürzte. Deliveroo, dieser Lieferant für Essen, hat sich komplett aus dem deutschen Markt zurückgezogen. Der war letztes Jahr im Fokus. Ja, und mal gucken, wie es jetzt Tönnies ergeht. Es ist völlig unklar, ob diese Firma in dieser Form noch weiter bestehen wird. Also hier haben wir auch es mit einem Gegner zu tun, der eigentlich schon angeschlagen ist und taumelt.
Elmar Wiegand von der Aktion Arbeitsunrecht im Gespräch mit Kollege Fabian. Dieser Beitrag ist in voller Länge nachzuhören auf unserer Website www.rdl.de. Der Kassationsgerichtshof in Rom hat in einer am 3. September veröffentlichten Entscheidung, auf die der AK Düstemo nun aufmerksam macht, indirekt über Entschädigungsforderungen gegen den deutschen Staat für das Massaker im griechischen Düstemo verhandelt. Konkret ging es um die Rechtmäßigkeit von Pfändungen von Forderungen der Deutschen Bahn an die italienische Bahn. In Düstemo haben SS-Männer am 10. Juni 1944 218 Menschen aus der Zivilbevölkerung ermordet. Die Überlebenden und die Angehörigen der Opfer haben bis heute keine Entschädigung vom deutschen Staat erhalten, obwohl das Landgericht Livadia diesen 1997 zur Zahlung von 28 Millionen Euro plus Zinsen verurteilt hatte. Rechtsanwalt Dr. Lau erklärt nun in einer Pressemitteilung des AK Düstemo, nunmehr hat der Suprema Corte di Cassazione in Zivilsachen nochmals die Vollstreckbarkeit solcher Urteile bestätigt, sodass die Vollstreckung gegen die Deutsche Bahn fortgesetzt werden kann. Kollege Fabian sprach über das Urteil mit Martin Klingner vom AK Düstemo.
Ja, das ist jetzt nicht das erste Urteil, sondern eines von sehr vielen, die in dem Fall Düstemo ergangen sind. Die Sache ist rechtlich äußerst kompliziert. Es ist so, dass es ein griechisches Urteil gibt, das schon 1997 erging beim Landgericht Levadia in Griechenland, und danach ist Deutschland verpflichtet, an die Klägerinnen und Kläger, insgesamt 296 Personen aus Düstemo, die entweder selber betroffen waren von dem Massaker oder die Angehörige verloren haben, an diese 28 Millionen Euro zu zahlen, nebst Zinsen und Kosten. Und Deutschland hat bis heute nicht gezahlt. Das Urteil ist in Griechenland aus verschiedenen Gründen nicht vollstreckbar. Deswegen ist dieser Fall in Italien gelandet, weil in Italien nach italienischem Recht eine Vollstreckbarkeit gegeben ist. Und das haben schon verschiedene Gerichte festgestellt. Deutschland hat versucht, das Ganze beim Internationalen Gerichtshof außer Kraft zu setzen, aber das italienische Verfassungsgericht hat schon vor mehreren Jahren entschieden, dass solche Fälle wie Düstemo sehr wohl anhängig gemacht werden können in Italien, und das ist das Prinzip der Staatenimmunität, das die deutsche Seite immer wieder einwendet, nicht gilt bei Fällen von schweren Kriegsverbrechen wie im Fall Düstemo. Im Moment geht es darum, dass eine ganz konkrete Vollstreckungsmaßnahme ergriffen wurde, nämlich die Pfändung eines Kontos der Deutschen Bahn AG in Italien. Und auf diesem Konto befindet sich auch die volle Entschädigungssumme. Dieses Konto ist seit Jahren gepfändet, eingefroren. Das Geld wird aber nicht ausgezahlt, weil Deutschland immer wieder Rechtsbehelfe ergreift.
Es gab jetzt einen Einspruch der Deutschen Bahn und der wurde nun vom obersten Kassationshof in Rom zurückgewiesen.
Genau.
Abschließend, wie hoch ist denn die Chance, dass jetzt wirklich das Geld an die Hinterbliebenen fließt und vielleicht wie hoch ist auch die Chance, dass dieses Urteil Symbolwirkung für andere Entschädigungszahlungen hat?
Dieses Urteil ist auf jeden Fall ein wichtiges Signal, das zeigt, dass die deutsche Haltung rechtlich falsch ist. Es ist aber noch nicht die endgültige Entscheidung, weil das Vollstreckungsgericht, das jetzt wiederum zuständig ist, noch darüber entscheiden muss, haftet die Deutsche Bahn AG auch für Forderungen gegenüber der Bundesrepublik Deutschland. Wir sagen ja, das ist so, weil sie zu 100% im Eigentum Deutschlands steht. Aber wir befürchten halt, dass die deutsche Seite sich wieder neue Dinge einfallen lässt auf politischer und auf juristischer Ebene, um dieses Verfahren weiter zu torpedieren, das ja schon jetzt 24 Jahre andauert. Wir hoffen, dass die italienische Justiz weiter geradlinig ist und die Sachen durchentscheidet und dass die Klägerinnen und Kläger dann zu ihrem Recht kommen. Aber man muss eben befürchten, dass es wieder Interventionen der deutschen Seite gibt und die das Verfahren dann weiter verzögern könnten.
Martin Klinge vom AK Distimo, der auch weiterhin fordert, Deutschland muss endlich seine Schulden bezahlen. Neben dem Stühlinger Kirchplatz wird momentan auch über den Lederleplatz im Stühlinger viel diskutiert. Seit der erste Freiburger Spätkauf an der Eschholzstraße eröffnet hat, wird er in den Abendstunden deutlich mehr genutzt. Der Bürgerverein findet die Situation unerträglich. Die neuen Juppie-Fraktion fordert hingegen ein weniger repressives Vorgehen, fordert Konflikte am Lederleplatz gemeinsam zu lösen und hat eine Anfrage an das Oberbürgermeisterbüro gestellt. Wir haben über die Situation mit Juppie-Stadtrat Sergio Schmidt gesprochen. Er, selbst Anwohner, war schon von einem Platzverweis der Polizei am Lederleplatz betroffen und kritisiert die Bürgervereine im RDL-Interview scharf. Das Gespräch führte Kollege Fabian.
Ich meine, ich wohne ja in der Guntramstraße, also wirklich eigentlich direkt am Lederleplatz. Erstens mal für mich war der Lederleplatz schon immer ein Ort, an dem ich mich gerne aufgehalten habe. Stimmt, dass er früher leer war. Also ich habe mich immer gewundert, ich saß dort auf den Bänken, auch manchmal mit Freunden und habe halt gemeint, ja, wieso ist hier eigentlich immer so wenig los, das ist eigentlich ein total schöner Platz. Und ich glaube, mit der Eröffnung des Spätis wurde der halt so ein bisschen wiederentdeckt, sage ich mal. Aber dass jetzt irgendwie, also alle Anwohner sich darüber ärgern würden, das ist auf keinen Fall so. Es gab jetzt erst einen gemeinsamen Brief von verschiedenen Anwohnern, die auch dort mit ihrem Namen unterzeichnet haben, die gesagt haben, nein, wir wollen nicht, dass dieses Bild in der Öffentlichkeit ist, dass quasi alle Anwohner im Stühlinger gegen den Späti oder gegen die Nutzung vom Lederleplatz seien und die sich ganz im Gegenteil darüber freuen, dass auf dem Platz was los ist. Man freut sich ja auch, wenn das Viertel belebt ist und wenn man eben auch andere Leute aus dem Viertel dort wieder sieht oder Freunde aus anderen Vierteln herkommen, weil hier jetzt eben so ein bisschen der neue urbane Spot ist. Also ich finde es super und da gibt es ganz viele andere Leute, die das auch so sehen. Und es ist auch nicht nur was für irgendwie jetzt mal wieder die feierwütigen Studenten, sondern da sitzen auch Leute aller Altersklassen eigentlich. Und deswegen finde ich es dann auch schwierig, wenn es gerade mal wieder in der Presse oft so einseitig dargestellt wird. Und auch immer ist es ja das gleiche Spiel wie im Augustinerplatz. Es gibt irgendwie die armen, geschädigten Anwohner und es gibt die lauten, vermüllenden Jugendlichen. Und das ist halt einfach so eine stereotype, vereinfachte Darstellung, die überhaupt nicht der Vielfältigkeit der Personen und der Art der Nutzung gerecht wird.
Wie bewertest du denn angesichts dessen, dass es viele im Stühlinger gibt, die sich auch über die Belebung des Platzes freuen, dass der Stühlinger Bürgerverein auch mit Personen wie Anne Reyers von der linken Liste so Stimmung gegen den Spätkauf jetzt macht im Zusammenhang mit der Belebung des Lederleplatzes?
Also in den 5 Jahren, die ich jetzt Gemeinderatsarbeit mache, habe ich die allermeisten Bürgervereine leider so wahrgenommen, dass es halt wirklich eine kleine Gruppe Menschen ist, oft Leute, die ein sehr konservatives Weltbild vertreten und sich mit viel Ausdauer in solchen Bürgervereinen zusammensammeln und dann halt für ihre Agenda irgendwie Stimmung machen und dabei immer so ein bisschen das Gefühl vermitteln, sie würden jetzt für den ganzen Stadtteil sprechen, was halt absoluter Quatsch ist, weil man merkt, dass diese Bürgervereine sind selten durchmischt. Ja, das ist oft eine Altersgruppe, eine Art von Szene fast schon, sag ich mal, die sich dann halt rausnimmt, sie könnte jetzt für den Stadtteil sprechen, weil sie ein Bürgerverein ist. Wenn man sich die Bürgervereine in der Stadt anschaut, dann fällt es immer wieder auf. Es gilt auch natürlich nicht für alle Bürgervereine, aber leider für die meisten. Ich frage mich auch, auf welchen Zug man da dann wieder aufspringen will, wenn man sich vermeintlich mit den Anwohnern solidarisiert. Ja, es gibt halt unterschiedliche Anwohner und die Anwohner haben halt alle unterschiedliche Meinungen. Natürlich gibt es Leute, die sich davon gestört fühlen, aber es gibt mindestens genauso viele, wenn nicht noch mehr, die sich halt eben nicht gestört fühlen oder sich dort sogar selbst gerne aufhalten.
Jetzt ist es ja erstmal nicht verboten, auf einem Platz zu sitzen und Bier zu trinken, auch nach 22 Uhr nicht, wenn man sich normal unterhält und die Nachtruhe einhält. Trotzdem scheint es ja so zu sein, dass Polizei und kommunaler Vollzugsdienst den Platz regelmäßig geradezu räumen. Wie bewertest du denn diesen Einsatz von Polizei und kommunalen Vollzugsdienst?
Also ich selbst habe auch schon einen Platzverweis bekommen. Die ganze Szene sah so aus. Ich bin vermutlich war es so 1 Uhr morgens oder sowas, bin ich mit 2 Freunden auf den Lederle-Platz zugelaufen. Es war dort schon niemand mehr. Es war nur noch eine kleine Gruppe von Personen, die gerade am Gehen waren und eben Polizei. Ich habe mich dann auf den Platz gesetzt, kam die Polizei zu mir, hat gesagt, ich muss jetzt gehen, weil es hier zu laut ist. Dann habe ich gemeint, dass ich ja nicht laut gewesen sein kann, weil ich ja gerade erst gekommen bin und ja auch sonst gerade niemand auf dem Platz ist. Das heißt, es kann jetzt eigentlich gerade keine akute Lärmbelästigung gegeben haben. Und dann hieß es, ja, aber es war jetzt gerade eben schon zu laut und deswegen müsste ich jetzt auch gehen, was ich dann schon wieder sehr merkwürdig finde, weil dann werde ich offensichtlich, bekomme ich einen Platzverweis für das, was andere Leute dort gemacht haben. Habe ich auch gesagt, dass ich selber Anwohner bin und dass ich nicht verstehe, warum mir jetzt verboten wird, mich auf den Platz zu setzen, auf dem ich schon seit Jahren mich regelmäßig aufhalte. Das war schon sehr merkwürdig. Nachdem mir dann auch noch mit Geldstrafe und allem gedroht wurde, habe ich dann auch irgendwann eben meine Sachen gepackt, bin ein paar Meter weiter auf die nächste Parkbank, die bei mir in der Straße ist. Für mich ist es sehr undurchschaubar, wie es dann zu solchen Entscheidungen kommt. Und ich finde auch, dass das Mittel des Platzverweises eigentlich etwas ist, was auch vorsichtig genutzt werden soll, weil es schränkt ja schon meine Freiheit immens ein, wenn mir verboten wird, mich in meinem eigenen Viertel an einem öffentlichen Platz aufzuhalten. Wir müssen uns in Freiburg ganz, ganz dringend ein neues Selbstverständnis, glaube ich, geben. Also viele Menschen denken immer noch, wir sind irgendwie das Ruheparadies im Süden. Es soll alles so bleiben, wie es ist. Eine kleine, schöne Altstadt, wo dann irgendwie die Leute, die Touristen flanieren gehen können. Aber Freiburg ist halt auch eine Großstadt mittlerweile mit vielen Studierenden. Freiburg lebt vom Zuzug. Freiburg lebt von auch dieser Urbanität. Ja, es gibt auch sicherlich Touristen, Schweizer, die gehen zum Feierling, holen sich da ein Bier und setzen sich auf den Augustinerplatz. Also das ist Wirtschaftsfaktor, Standortfaktor für Freiburg, es ist Lebensqualität für die Menschen. Und wenn quasi Polizei und Ordnungsamt da so rigoros mit allen Mitteln, die sie zur Verfügung haben, vorgeht, dann macht sie die Stadt auch kaputt. Ich bin schon dabei, mal ein Treffen mit dem Amt für öffentliche Ordnung, mit dem Amtsleiter zu machen. Und ich habe ihn bisher, der ist ja jetzt auch erst neu im Amt, schon auch als sehr kommunikativ wahrgenommen. Ich glaube, der hatte auch nochmal eine andere Linie, als es vielleicht der vorherige Amtsleiter hatte. Und ich hoffe jetzt einfach mal, dass diese Vorfälle in der letzten Zeit so ein bisschen auch quasi noch die alte Mentalität ist, die vielleicht noch im Amt herrscht. Und dass man aber, wenn man mal mit dem Amtsleiter redet, auch mit unserem Oberbürgermeister redet, der sich ja auch schon positiv gegenüber dem Späti gezeigt hat, dass man da dann vielleicht nochmal eine Veränderung bewirken kann.
Welche Lösungen für Lederleplatz und Spätkauf würden dir vorschweben?
Ich meine, wichtig dafür ist natürlich vielleicht auch mal wieder so runde Tische, wie man es beim Augustinerplatz hatte, ein bisschen ins Gespräch kommen. Es haben jetzt auch von meiner Seite noch nicht viele Gespräche stattgefunden. Wir bemühen uns aber auch, der Spätkauf signalisiert immer wieder Kommunikationsbereitschaft. Da muss man jetzt einfach mal in Gespräche kommen. Aber wenn ich jetzt mal so gefragt werde, was quasi meine Ideen wären, kann man natürlich drüber nachdenken, vielleicht über einen bestimmten Nutzungszeitraum, dass man halt sagt, na gut, irgendwie bis 2 Uhr ist die Nutzung irgendwie toleriert, das wäre dann so ein bisschen so ein Entgegenkommen, so ein gegenseitiges. oder indem man halt auch versucht, bestimmte Zonen in der Stadt einfach aufzuwerten und zu sagen, das sind wirklich urbane Zonen, in denen die Menschen sich aufhalten können, sein können. Man macht die dann so attraktiv, dass die Leute auch wirklich da hingehen. Dann kann man es vielleicht ein bisschen lenken, indem man vielleicht auch wirklich den Stühlinger Park nochmal ein bisschen attraktiver macht, so dass es sich ein bisschen verteilt oder dass man auch sagt, okay, vielleicht nicht nur ein Späti haben, das ist ja dasselbe Problem, was es auch schon beim Augustinerplatz gab, sondern man braucht halt auch vielleicht ein paar mehr, damit die Leute sich verteilen können in der Stadt und es nicht so zu so einer geballten Ladung kommt, die dann halt einfach durch die Menge der Menschen laut ist, also nicht mal, weil die Einzelpersonen sich daneben verhalten, sondern einfach durch die Masse. Es sind immer attraktive, sage ich mal, Möglichkeiten, wie man das die Stadtqualität verbessert und vielleicht trotzdem die Anwohner entlasten kann.
Im Wald riecht es nach Bärlauch. In der Stadt riecht es nach staubigen Bauarbeiten. Es ist April und ich habe noch keine Pläne zum radikalen Weltverbessern. Das heißt, keine konkreten. Ich bin an einem Ort, wo dir jegliche Pläne zum Weltverbessern systematisch ausradiert werden. Hier riecht es nicht nach Bärlauch, sondern nach verbranntem Milchreis, Reinigungsmitteln und alten nassen Wänden unter drei Schichten Raufasertapete. Hier herrscht Hackordnung und Anwesenheitspflicht und Frontalunterricht. Willkommen in der Bildungsfabrik. Diese Woche war wieder die Hölle auf Erden. Eine Hölle, in der ich jeden Mathe-Test verkacke, wo sich immer jemand zum Heulen in die einzige funktionierende Klokabine eingeschlossen hat, wenn ich gerade dringend auf Klo muss. Eine Hölle, in der weder Sana noch Nova Hygienezeug dabei haben, wenn ich meine Tage kriege und ich vor der ganzen Klasse nach einem Tampon fragen muss. Und eine Hölle, wo die Vertretung für Kunst uns Mandalas ausmalen lässt. Mandalas, sind wir hier im Kindergarten oder was? Aber jetzt ist Freitag, der Tag, auf den ich die ganze Woche gewartet habe.
Soweit ein kleiner Ausschnitt aus dem Buch Ökoterroristin. Der Roman mit diesem Titel wird ab Ende November erhältlich sein. Geschrieben wurde er von Ronald Winter, einem jungen Autor aus Freiburg. Der Roman, der vor allem junge Menschen ansprechen soll, die gegen die Klimakrise aktiv werden wollen, hat einen politischen Anspruch. Beschrieben wird nicht nur die Politisierung von Protagonistin Mika und ihren Freundinnen und ihre Aktion gegen einen klimaschädlichen Energiekonzern. Auch erzählt das Buch Geschichten von positiven Beziehungen, von Toleranz und Respekt. Aber auch um das Buch zu verlegen, geht der junge Autor neue Wege und vertraut auf eine Vorfinanzierung im Internet. Tobi sprach mit Ronald Winter über das Buch, seine Absichten und den Schreibprozess.
Also ich denke schon, dass es ein Coming-of-Age-Buch ist oder dass man es zumindest so bezeichnen kann, aber es ist eben kombiniert mit politischen Themen und genau das war auch mein Ziel, einen Weg zu finden, über die Klimakrise zu schreiben, ohne ein Sachbuch daraus zu machen, weil ich glaube, dass die wenigsten Jugendlichen gerade Bock haben, sich 10 Sachbücher dazu durchzulesen, gerade mit der kurzen Zeit, die uns noch bleibt, um die Klimakrise abzuschwächen. Und deswegen wollte ich das alles in Form einer Geschichte verpacken, weil ich selbst das Gefühl habe, dass Geschichten einen viel, viel mehr mitnehmen, als wenn man Sachbücher liest.
Wir hören ja auch noch einen Ausschnitt aus dem Buch, aber vielleicht kannst du uns ganz kurz einen kleinen Überblick geben, was für Abenteuer erlebt Mika denn?
Zuerst einmal geht sie natürlich wie die meisten anderen Jugendlichen zur Schule und ist ziemlich am Hadern mit sich, mit diesem System klarzukommen, das halt relativ autoritär gestaltet ist und sie ist ein sehr freidenkender, eigenständiger Mensch, der sich irgendwie durch dieses System navigieren muss. Natürlich rebelliert sie auch in der Schule gegen verschiedene Lehrerinnen. Dann ist der zentrale Punkt der Geschichte, dass in der Nähe von Freiburg ein Fracking-Konzern anfängt zu arbeiten und danach Schiefergas bohrt und sich Mika sozusagen dann diesen Feind aussucht, um ihn zu bekämpfen und langsam ihre Freundin auch mit ins Boot holt, um sie dabei zu unterstützen. Und die drei denken sich dann verschiedenste kreative Aktionen aus, um eben einmal sichtbar zu machen, was für eine Umweltzerstörung da passiert und um auch gegen diesen Konzern vorzugehen und dem in die Quere zu kommen.
Du sagst, du willst kein Sachbuch schreiben, sondern ein Roman, der die Menschen mit einer Geschichte mitreißt. Wer ist denn deine Zielgruppe? Hast du eine?
Ja, auf jeden Fall. Meine Zielgruppe sind so 14- bis 30-jährige Menschen. Vor allem, weil ich gemerkt habe, dass ich selbst als Jugendlicher mich absolut gesehnt habe nach so einem Buch, dass ich auch den Drang hatte, politisch aktiv zu werden, so ab 14, 16, aber überhaupt keine Ahnung hatte, wo ich anfangen soll. Und ich glaube, genau so ein Buch hätte das für mich gebraucht, um erstmal eine Idee zu bekommen, was ich gegen die Klimakrise tun kann.
Also ist es auch eine Handlungsanleitung dafür, wie Menschen radikale AktivistInnen werden können?
Man kann es als Handlungsanleitung benutzen, es ist aber nicht zwingend notwendig. Und ich denke, wer auch immer das Buch liest, kann sich bestimmt noch viele andere Dinge ausdenken. Einige der Aktionen wären in dieser Welt legal, andere wären wiederum illegal. Und ich denke, da muss jeder Mensch selbst schauen, womit er oder sie sich am wohlsten fühlt.
Du hast eben gesagt, dass du dir in dem Alter als Jugendlicher gewünscht hättest, so ein Buch zu lesen. Gleichzeitig ist auf der Website, auf der das Buch auch beworben wird, zu lesen, dass du selber auch Aktivist bist, aktivistisch aktiv bist. Inwiefern sind in dem Buch auch eigene Erfahrungen verarbeitet, die du gemacht hast als Aktivist zum Beispiel in der Klimabewegung?
Also das Buch ist zwar keine Autobiografie, aber natürlich spielen da auch viele meiner eigenen Erfahrungen mit rein oder Erfahrungen, die Menschen in meinem Umfeld gemacht haben. Ich würde jetzt nicht darüber sprechen, welche der Szenen sich auf wessen Leben übertragen lässt, aber natürlich hat es viel Einfluss gehabt und natürlich hat es mir auch enorm geholfen, dass ich selber in der Klimagerechtigkeitsbewegung aktiv bin, dass ich selber bei Aktionen dabei war und weiß, wie sowas funktioniert.
Gerade über die letzten 2, 3 Jahre, aber vor allem auch nochmal seit dem großen Aufkommen der Fridays for Future-Bewegung ist das Klimathema ja in aller Munde. Und auch mit neuen Bewegungen wie zum Beispiel Extinction Rebellion wird die Aktionsform, die Breite der Aktionsform ja auf jeden Fall erweitert. Wie schätzt du das ein? Glaubst du, dass du mit deinem Buch vielleicht dazu beitragen kannst oder willst, dass so Aktionen wie zum Beispiel ziviler Ungehorsam oder Blockaden, dass das auch noch in die Breite geht, dass da noch mehr Menschen sich zu ermutigt fühlen? Ist das ein Ziel von deinem Buch? Würdest du das so formulieren?
Ich hoffe, dass das passiert. Also meine eigenen Erfahrungen mit zivilen Ungehorsam haben mich unglaublich empowert. Ich glaube, bei den meisten Menschen ist das so, dass wenn sie das erste Mal merken, okay, ich kann wirksam sein, das, was ich tue, ist hier gerade effektiv, es ist zwar nicht legal, aber es ist legitim, dass das dazu führt, dass diese Verzweiflung auch irgendwann weicht. Weil am Anfang immer diese Frage ist, wo soll ich eigentlich mit anfangen, was kann ich überhaupt alleine dagegen ausrichten? Und wenn man sich dann aber mit anderen Menschen zusammentut und so eine Aktion startet und auch wirklich vielleicht was blockiert, dann merkt man, dass man doch eine ungeheure Stärke hat. Und ich glaube, das ist auch das, was es braucht, um nachhaltig aktiv zu sein und nicht irgendwann aufzugeben, dass es immer wieder diese Momente gibt, wo man zusammen mit anderen Menschen was reißt und ein positives Gefühl mit rausnimmt.
Du sprichst gerade diese Gemeinschaft an, das gemeinschaftliche Aktivwerden. Das ist ja auch ein Thema, das sich durch das Buch zieht, dieser Freundinnenkreis um die Hauptperson, um Mika herum, die gemeinsam durch ihre Schulzeit strugglen, die gemeinsam aber auch sich politisieren, sich radikalisieren in diesem Buch. Inwiefern spielt das eine Rolle, das gemeinschaftlich zu machen und nicht im Alleingang?
Ich glaube, dass das der Knackpunkt ist, auch einer der Knackpunkte dieses Buches, dass es eben so ist, ja klar, alleine kannst du nichts machen, aber mit deinen Freundinnen zusammen kannst du echt was stemmen. Und eine der großen Fragen, die wir uns gerade stellen müssen, ist natürlich auch, wie möchten wir eigentlich leben? Wir wissen, dass es so, wie es jetzt ist, nicht weitergehen kann. Und ich sehe das eigentlich auch als eine ganz große Chance, weil halt schon sehr lange sehr viele Menschen auch unglücklich sind damit, wie alles gerade läuft, wie ihre Realität aussieht, wie ihr Alltag aussieht. Und wenn wir uns jetzt auch die Frage stellen, wenn wir diesen Mut haben, wie wollen wir eigentlich zusammen leben, dann müssen wir experimentieren. Wir müssen schauen, wie wollen wir wohnen, was wollen wir essen, wie wollen wir an Essen kommen. Und zu all diesen Dingen bedarf es Gemeinschaft. Also das kriegt man nicht alleine hin und das würde auch gar keinen Spaß machen, wenn man es allein machen würde. Also wenn ich jetzt zum Beispiel über die solidarische Landwirtschaft nachdenke, hier in der Nähe von Freiburg, das ist auch ein Projekt, das ist unglaublich cool und es braucht eine Gemeinschaft, um das zu stemmen.
Wo wir gerade von Gemeinschaft reden, wie ist denn der Prozess gelaufen, in dem du dieses Buch geschrieben hast? Gab es da gemeinschaftliche Aspekte oder hast du das allein durchgezogen?
Sowohl als auch. Die erste Idee dazu kam, als ich auf der Rückfahrt war von dem Planungstreffen des Klimacamps 2017 fürs Rheinland. Und ich habe gemerkt, okay, ich würde unglaublich gern was machen für diese Bewegung, aber ich sehe mich gerade nicht so auf der organisatorischen Schiene. Und dann habe ich überlegt, was kann ich eigentlich? Ich kann schreiben. Und habe dann auf der Zugfahrt schon so die erste Idee entwickelt für dieses Buch. Und eine Sache, die mich ganz groß dazu inspiriert hat, ist ein Schriftsteller aus Kanada, Cory Doctorow, der auch Jugendbücher schreibt, die relativ politisch sind. Und das erste Buch, was ich von ihm gelesen habe, das war Little Brother. Da geht es um Überwachungsstaaten und eine Überwachungsstadt und wie eine Gruppe Jugendlicher sich dagegen wehrt, indem sie ihre technischen Fähigkeiten verbessern, indem sie Hacks finden, um Überwachungssysteme herumzukommen. Und das war das erste Buch, was ich gelesen habe, was wirklich so diese klare politische Linie hatte, die aber der Realität extrem nah war. Also es war kein Science-Fiction-Roman in dem Sinne, dass es in 100 Jahren spielt, sondern es hätte morgen passieren können. Und das fand ich so unglaublich beeindruckend und mitreißend und auch mutmachend, weil diese ganzen Technologien, die dort beschrieben wurden, auch heute schon zugänglich sind. Also ich würde sagen, ohne diesen kanadischen Autoren hätte ich es wahrscheinlich nicht geschrieben. Ohne meine Erfahrung in der Klimagerechtigkeitsbewegung hätte ich das niemals schreiben können. Und auch nicht ohne meinen eigenen Freundeskreis. Also was auch eine ganz große Rolle spielt, ist, wie die Charaktere untereinander, miteinander umgehen. Und ich habe da besonders in den letzten 3 Jahren unglaublich viel dazugelernt. So, ich würde fast sagen, zwischenmenschliche Kompetenzen mir angeeignet. Natürlich auch mich mehr mit Feminismus beschäftigt und das auch in meine alltägliche Praxis integriert. Und daraus sind unglaublich schöne Dinge und auch Beziehungen erwachsen, die auch in diesem Buch auf irgendeine Art verarbeitet werden.
Das Miteinander der Charaktere in dem Buch als auch ein bisschen utopisch oder auch ein bisschen so, wie sich das Miteinander in der befreiten Gesellschaft vielleicht ein bisschen besser vorgestellt werden kann. Aber das bleibt nicht nur bei dem Umgang miteinander, sondern auch die Charaktere selbst repräsentieren oft unterrepräsentierte Teile der Gesellschaft. Was für ein Bild von was für einer Welt zeichnet dein Buch?
Also ich habe mich sehr bewusst für eine weibliche Protagonistin entschieden und ihr 2 Freundinnen zur Seite gegeben, die auch einen Migrationshintergrund haben, die nicht beide heterosexuell sind. Und ich glaube, das ist auch total wichtig, dass man eben diese Menschen, die es ja in der Realität gibt, auch abbildet in Medien. Und das habe ich bis jetzt in Jugendbüchern sehr schmerzlich vermisst. Ich habe auch sehr schmerzlich vermisst, dass Beziehungen abgebildet werden, die nicht toxisch sind. Das war auch ein Versuch, den ich mit dem Buch gemacht habe. Es gibt in dem Buch auch 2 Sexszenen, die explizit ausgeschrieben sind, weil es mir sehr wichtig war, auch mal sexuelle Handlungen zwischen heterosexuellen Menschen abzubilden, die nach dem Zustimmungsprinzip verlaufen und wo ganz klar ist, okay, die wollen das beide.
Also auch ein Bildungsanspruch.
Auf jeden Fall.
Dein Buch spielt ja hier in Freiburg und Freiburg wird aus Sicht der Hauptperson, aus Sicht von Mika, ja durchaus auch kritisch oder auch ambivalent irgendwie erlebt und beschrieben. Was für eine Rolle spielt Freiburg in deinem Buch?
Eine relativ große. Also Mika ist ja in Freiburg aufgewachsen und hat deswegen auch ein relativ differenziertes Bild von der Stadt und ist nicht mit allem zufrieden, was hier passiert. Ich bin erstmal mit einer relativ rosaroten Brille hierher gekommen und fand alles toll. Und das ist auch ein Gefühl, das ich oft immer noch habe, wenn ich hier lebe, weil die Menschen, die mir hier begegnen, mich einfach unglaublich bereichern. Andererseits muss man schon sagen, dass es eben auch eine Stadt ist, in der grüner Kapitalismus auch sehr gut ankommt, also wo sehr viel gegen die Klimakrise auf individueller Ebene appelliert wird, wo die Stadt auch ein sehr grünes Image hat, das nicht unbedingt immer berechtigt ist, wo die Mieten unglaublich hoch sind und es sehr schwierig ist, überhaupt für Menschen Wohnungen zu finden, obwohl es mehrere leerstehende Häuser gibt. Also da gibt es einiges an Freiburg, was mich mittlerweile stört, seit ich hier ein bisschen länger wohne und was die Protagonistin natürlich auch mitbekommt. Aber dennoch muss ich sagen, dass ich Freiburg total ins Herz geschlossen habe und deswegen auch entschieden habe, dass diese Geschichte hier spielen soll.
Wenn man deinen Buchtitel googelt, dann stößt man zuallererst auf eine Startnext-Seite, also eine Crowdfunding-Seite, auf der du Geld sammelst für das Buchprojekt. Was hat es damit auf sich?
Ursprünglich hatte ich die Idee, dass ich mit dem Buch den Mainstream so ein bisschen unterwandern möchte. Das heißt, ich habe die gängigen Jugendbuchverlage angeschrieben, habe denen mein Manuskript zugeschickt und habe gehofft, dass irgendeiner dieser Verlage mich vielleicht verlegen würde und ich dann auch ein breites Publikum damit erreichen kann, weil meine Zielgruppe nicht Menschen sind, die schon politisch aktiv sind, sondern vor allem Menschen, die ein Interesse haben, politisch aktiv zu werden oder noch gar nichts damit am Hut haben. Und das ist leider schiefgegangen. Also ich habe mehrere Absagen bekommen, ich habe ganz viele Nicht-Absagen bekommen, die aber als Absagen zu werten sind. Und ich bin mittlerweile unglaublich dankbar darüber, weil es mich dazu gebracht hat, mich selbst drum zu kümmern, dieses Buch zu verlegen. Also ich werde es jetzt im Eigenverlag machen und habe im Moment ein Crowdfunding am Laufen bei Startnext. Da fehlen jetzt aktuell noch 1000 Euro bis zum ersten Ziel. Das heißt, dann könnte ich erstmal wahrscheinlich so um die 500 Kopien drucken. Und das zweite Ziel, da wäre es dann nochmal das Doppelte.
Und bis wann läuft diese Kampagne auf Startnext?
Genau, bis zum 30. Oktober kann man sich da ein Buch vorbestellen. Und ich bin gerade sehr optimistisch, dass das auch alles klappt und dass man dieses Buch dann auch Ende November in den Händen halten kann.
Ich möchte gerne nochmal kurz auf diese, auf deine Pläne, den Mainstream zu unterwandern, zurückkommen. Das Buch trägt ja den Titel Ökoterroristin. Ist das vielleicht zu radikal für den Mainstream?
Zugegeben, ursprünglich hieß das noch nicht so. Der Arbeitstitel war Klima-Jugendbuch. Und als ich dann gemerkt habe, okay, das wird nichts mit den Verlagen, habe ich mir gedacht, ach, scheiß drauf, jetzt kann ich alles machen, was ich will. Jetzt bin ich der einzige Mensch, der ja, entscheidet, was geht und was nicht. Und dann habe ich mir halt auch den radikaleren Titel ausgesucht. Und ich denke, das ist ein Titel, der springt ins Auge. Der polarisiert wahrscheinlich auch, aber wenn es Menschen dazu bringt, sich damit auseinanderzusetzen, dann ist schon mal was gewonnen. Es gibt dazu auch ein kleines Statement zu lesen auf dem Blog, den ich nebenbei führe, wenn Menschen interessiert sind, genau zu wissen, warum das Buch Ökoterroristin heißt.
Um den Buchdruck zu realisieren, läuft momentan noch eine Crowdfunding-Kampagne auf Startnext. Der Blog des Autors findet sich unter ökoterroristin.wordpress.com. LeiharbeiterInnen müssen eigentlich für die gleiche Arbeit den gleichen Lohn erhalten wie fest im Betrieb Beschäftigte. Und Leiharbeit darf nach dem Arbeitnehmerüberlassungsgesetz kein Dauerzustand sein, wenn die LeiharbeiterInnen in die betrieblichen Abläufe der Produktion des Betriebs, der die ArbeitnehmerInnen leiht, eingebunden sind. Wie diese Regeln ausgelegt und zum Beispiel durch verdeckte Leiharbeit in Form von Werkverträgen umgangen werden, ist aber eine ganz andere Sache. Dr. Rolf Gefgen, Arbeits- und Wirtschaftsrechtler und Autor aus Hamburg, beklagt nun zudem eine Klassenjustiz gegen Werkvertragsbeschäftigte, zum Beispiel bei VW. Mehrere norddeutsche Arbeitsgerichte wiesen Klagen gegen die deutlich schlechter gestellten Werkvertragsbeschäftigten bei VW auf Festanstellung zurück, obwohl es äußerst zweifelhaft scheint, ob die Beschäftigten zum Beispiel der VW Group Services wirklich nicht in die eigentliche VW-Produktion eingebunden sind.
Ich habe meine berufliche Karriere noch als junger Referendar angefangen damit, dass mir versucht wurde, die Einstellung als Beamter zu verwehren, weil ich ein Büchlein mit dem Titel Klassenjustiz geschrieben hatte. Ich weiß also, wovon ich rede. Diese Entscheidung des Hamburger Senats wurde dann nach kurzer Zeit auch wieder rückgängig gemacht, womit die Behörde selber zum Ausdruck gebracht hatte, dass sie eine Debatte über dieses Phänomen zulässt. Wir reden darüber viel zu wenig, meines Erachtens, denn nämlich, was ich meine, damit ist eine Justiz, eine Rechtsprechung, die, ich sage einmal drastisch formuliert, koste es, was es wolle, auch gegebenenfalls unter Verwendung ganz unterschiedlicher und keineswegs deckungsgleicher und aufeinander abgestimmter Argumentationen, die Interessen großer Unternehmen gegen die Interessen der Beschäftigten versucht durchzusetzen. Dafür sind diese Urteile, sind mehrere, ein Beispiel.
Wie hat das Landesarbeitsgericht Niedersachsen das jetzt zum Beispiel im vorliegenden Fall bei Werkvertragsbeschäftigten von VW getan?
Ja, es sind also eine ganze Reihe von Urteilen, die dann in der zweiten Instanz überprüft wurden und die im Wesentlichen dann eben mit demselben Ergebnis geendet haben. In allen Fällen läuft es eigentlich im Prinzip jetzt vereinfacht gesagt darauf hinaus, dass die Gesetzesnovelle von 2017 zum Arbeitnehmerüberlassungsgesetz vollständig unterlaufen wird. Es ist ja so, Sie sprachen eingangs von der Leiharbeit. Der Punkt ist der, dass es bei diesen Werkvertragsbeschäftigten um sogenannte verdeckte Leiharbeit geht. Das heißt um eine Leiharbeit, die nach außen hin eigentlich gar keine ist, aber wo wir eben sagen, faktisch ist es eben doch Leiharbeit. Und genau dieses Phänomen, dass man sozusagen eine verdeckte Leiharbeit betreibt, um auf diese Weise auch Festanstellungen nach dem Arbeitnehmerüberlassungsgesetz zu verhindern, das war ja der Grund für diese AÖG-Novelle 2017. Die Rechtsprechung hat jetzt mehr oder weniger dieses Gesetz vollständig unterlaufen, weil es ja das Zustandekommen von Arbeitsverhältnissen einfach verneint. Also als Beispiel, man muss sich das so vorstellen, diese Leute werden eingesetzt letztlich in unterschiedlichsten Bereichen der Produktion, beispielsweise in den sogenannten Routenzügen, die also an die Produktionslinie Materialien liefern. Man argumentiert, naja, die Leute unterliegen gar nicht der Weisung von Vorgesetzten. Jetzt muss man sich das aber so einfach mal vor Augen halten. Natürlich sind es Vorgesetzte zum Beispiel von VW, die Weisungen erteilen. Dann sagt aber der VW, und das sind alles Dinge, die dann die Rechtsprechung mehr oder weniger kritiklos übernimmt, ja, das sind Vorgesetzte von VW, also das sind Leute von VW, die Weisungen erteilen, das ist schon richtig, aber diese Vorgesetzte sind ihrerseits im Wege der Konzernleihe ja für diese Fremdfirma tätig. Sie sind zwar bei VW beschäftigt, sie bekommen Gehalt von VW, sie sind als Personal von VW ganz normal gelistet, aber letztlich sind sie sozusagen an diese Werkvertragsfirma gewissermaßen ihrerseits ausgeliehen und deshalb arbeiten sie nur für diese Werkvertragsfirma. Daraus ergeben sich dann ganz kuriose Konstellationen. Also zum Beispiel sagen die Betroffenen, also das sind Vorgesetzte von VW, die haben uns noch niemals erzählt, dass sie für diese Werkvertragsfirma auftreten. Sie laufen mit einem Emblem von VW rum, sie girieren sich als VW-Vorgesetzte. Niemand hatte auch bisher daran einen Zweifel. Aber jetzt plötzlich wird behauptet, die hätten sozusagen einen Werkvertragsunternehmenshut auf. Dabei muss man dazu sagen, dass diese angebliche Fremdfirma, die da tätig ist, auch gar keine klassische Fremdfirma ist, sondern die Firma Autovision, jetzt heißt sie Auto VW Group Services. Das heißt, eine Firma, die zum VW-Konzern gehört, die vollständig in die Konzernorganisation eingegliedert ist, die auch nur zu diesem Zweck dort tätig ist, um bestimmte Teilaufgaben zu übernehmen. Und dann sagt man, naja, die Vorgesetzten, die da die Weisung erteilen, das sind aber Leute, die im Wege der Konzernleihe wiederum an diese Fremdfirma quasi ausgeliehen sind. Es sind alles nur Tricksereien. Es ist ins Juristische übersetzt, es ist Rechtsmissbrauch. Und kurz gesagt, der Gesetzgeber wollte jede Art von Rechtsmissbrauch in diesem Bereich verhindern. Er wollte letztlich gegen die Spaltung, darum geht's ja letztlich, die Spaltung der Belegschaften in Leiharbeiter und Werkvertragsbeschäftigte vorgehen. Und man muss eben immer wieder bedenken, sobald diese Leute anerkannt Werkvertragsbeschäftigte sind, zählen sie gar nicht mehr. Sie sind dann keine Leiharbeiter. Sie sind auch nicht sonstig im Betrieb beschäftigt, wenn dann immer davon jubiliert wird, dass jetzt also keine Massenentlassungen stattfinden, dann wird eben auch von den Gewerkschaften und Betriebsräten einfach unterschlagen, dass eben diese Werkvertragsbeschäftigten, wenn sie nicht weiter beschäftigt werden, ja gar nicht zur Kernbelegschaft gehören. Also wenn jetzt da 5000 Stellen gestrichen werden, macht das gar nichts. Die Stammbelegschaft bleibt unberührt. Das sind dann eben entweder Befristete, die nicht verlängert werden, oder aber und auch zusätzlich Leiharbeiter, die nicht weiter eingesetzt werden. Und vor allem aber eben, das ist immer mehr Beschäftigte, sogenannte Werkvertragsbeschäftigte, die man nicht mehr länger beschäftigt. Diese Art von Spaltung der Belegschaften wird letztlich zementiert durch diese Rechtsprechung, weil mit dieser Rechtsprechung auf verschiedenen Wegen im Ergebnis diese Novelle des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes quasi durch die Rechtsprechung kassiert worden ist. Und das ist ein Skandal ohnegleichen, der meines Erachtens angeprangert werden muss, weil er eben auch mit einer außerordentlich einseitigen Parteinahme der Unternehmen für diesen Großkonzern operiert.
Geklagt hatten auch jetzt im vorliegenden Fall Beschäftigte von der VW Group Services, früher Autovision, auf Festanstellung bei VW. Und die, würden Sie sagen, sind keinesfalls vom betrieblichen Ablauf der Produktion bei VW getrennt, oder?
Naja, das ist eben so diese Kuriosität. Inzwischen sagt, gibt es auch Passagen in Urteilen etwa des Arbeitsgerichts Emden und die das Landesarbeitsgericht Niedersachsen hat das übernommen, dass man sagt, man kann alles Mögliche quasi ausgliedern. Wobei das ist ja keine Ausgliederung, das ist eine Ausgliederung innerhalb der Arbeitsorganisation. Da wird dann eben gesagt, naja, Leute, die eben auf sogenannten Routenzügen, also auf so eine Art Gabelstaplern mit Anhängern, dann Materialien unmittelbar an die Produktionslinie transportieren. Das sind Logistiker. Ja, also das muss man sich mal vorstellen. Da wird dann auf ein Wirtschaftslexikon zurückgegriffen. Allen Ernstes haben die da ein Wirtschaftslexikon in den Urteilen zitiert. Da wird dann gesagt, was Logistik ist. Das heißt also Logistik, Spedition, Transport, natürlich spielt eine große Rolle innerhalb der Wirtschaft. Aber das, was da auf den Straßen transportiert wird, wird verglichen, allen Ernstes verglichen mit irgendwelchen Transporten innerhalb der Produktionshallen. Das ist eine derart willkürliches Vorgehen, dass man schon da fragen muss, was ist das eigentlich für eine Art von Herangehen an diese Art des Wirtschaftens. Hinzu kommt, dass beispielsweise vollkommen unsinnige Anforderungen an die sogenannten Weisungsbefugnisse gestellt werden. Wir haben heute vielfach innerhalb der Produktion, aber vor allen Dingen auch, was diese Leute betrifft, digitale Weisungen. Wir haben also Geräte, die Weisungen, Arbeitsweisungen letztlich erteilen über Scanner und andere digitalisierte Einrichtungen, die es gar nicht mehr notwendig machen, dass Einzelweisungen erteilt werden. Wir haben Einsatzpläne, die morgens an den bestimmten Stellen ausgehängt werden und die ganz genau angeben, wer wann wo was zu machen hat, sodass von vornherein Weisungen, also mündliche Weisungen von Vorgesetzten beschränkt sind auf einen ganz kleinen quantitativen Teil. Und da lautet dann Stereotyp, immer wieder die Wiederholung, ja, aber das muss jetzt nochmal im Einzelfall dargelegt werden. War das jetzt ein Einzelfall wirklich? Oder waren das nicht vielleicht auch Weisungen, die letztlich dem ganzen Arbeitsverhältnis sein Gepräge gegeben haben? Mit anderen Worten, der Arbeiter bei VW muss mit einem Protokoll herumlaufen und dann möglichst, weil er ja weiß, dass das irgendwann während eines Prozesses mal auf ihn zukommt, festhalten, wer, wann, wo, wie, in welcher Minute, welcher Weisung erteilt hat. Das Gesetz spricht bei der Definition dessen, was ein Arbeitnehmer und damit auch ein Leiharbeitnehmer ist, nur davon, dass die Gesamtumstände entscheidend sind und nicht irgendwelche einzelnen Fliegenbeine, die man aufzählen muss. Aber das Landesarbeitsgericht Niedersachsen hat sich jetzt in mehreren Urteilen dazu hergegeben, wirklich solche Fliegenbeine zu verlangen. Und das ist nicht nur absurd, das führt letztlich auch mich dazu zu sagen, sowas kann eigentlich nur noch in der Anstalt verhandelt werden, gewissermaßen als letzte Instanz, weil das eine Art von Argumentation ist, die nicht nur einseitig ist, die nicht nur so ein Gesetz konterkariert, sondern die auch absurd ist.
Wie geht man bei VW denn mit Werksvertragsbeschäftigten um, die eine Festanstellung durchsetzen wollen?
Ja, da gibt es ein sehr trauriges Beispiel. Einer dieser Kläger ins Werk Hannover, der hat dann eines Tages erleben müssen, dass er quasi vom Hof gejagt wurde, in Anführungszeichen. Also er wurde vom Werkschutz vom Werksgelände geleitet und es wurde ihm mehr oder weniger ihm gegenüber erklärt, dass man gegen ihn ermittle. Das Merkwürdige war, man wusste noch gar nicht genau, weshalb man ermittelt. Also man ermittelte sozusagen, um zu ermitteln, und am Ende kam dann irgendetwas heraus. Ja gut, wenn ich das mal so sagen darf, wenn ein Weltkonzern anfängt zu ermitteln, dann irgendwann wird er was herausfinden. Wenn so ein kleiner Arbeiter versucht zu ermitteln, ob ein Arbeitgeber in dieser Ausmaßes gegen irgendwelche Gesetze verstoßen hat, wird es schon wesentlich schwieriger. Und dann wurden also Leute, dann fand man Leute, die Beschwerden anbrachten über diese Person. Man hat diese Leute regelrecht aufgefordert, wörtlich jetzt, das haben wir unter Beweis gestellt. Bei dir steht doch eine Verlängerung des Vertrages an, ja. Naja, da wäre es hilfreich, wenn wir mal eine Beschwerde von dir hätten über ihn, also über diese Person. All das hat keine Rolle gespielt. Dieser Mensch ist dann schließlich entlassen worden, hat eine fristlose Entlassung bekommen. Damit war dieser Mensch weg vom Fenster. Das war eine ziemlich schlimme Veranstaltung. Das war sozusagen aus unserer Sicht, aus der Sicht des Betroffenen, muss ich sagen, eine Sanktionierung für sein Engagement gegen diese Werkverträge. Aber es kommt natürlich auch noch hinzu, und das haben wir auch unter Beweis gestellt, da gibt es ganz klare Äußerungen, dass diese Beschäftigten dann von Vorgesetzten, von bestimmten Vorgesetzten in übelster Weise auch beleidigt worden sind. Also die Art und Weise, wie man sie behandelt hat, und zwar regelmäßig behandelt hat, nicht nur jetzt im Einzelfall, nicht nur als Sanktion für irgendwelche anderen Verhaltensweisen, die man nicht für gut befunden hat, die ist außerordentlich schäbig gewesen, muss ich einfach mal so formulieren. Also diskriminierend in jeder Hinsicht. Ich will jetzt die Vokabeln nicht wiedergeben, die dort gefallen sind. All dies hat in diesem Verfahren des Betroffenen, der dann ja nicht nur oft im Rahmen von Werkverträgen geklagt hat, sondern auch gegen seine eigene Kündigung klagen musste, all das hat da keine Rolle gespielt, obwohl es, wie gesagt, Erklärungen waren, für die es eine Reihe von Zeugen ergeben hat. Für das Gericht war das alles irrelevant. Natürlich, es gibt Unterschiede. Insgesamt gesehen ist es aber so, dass die Betroffenen vielfach resigniert haben, einfach sehen, wie sehr sie diskriminiert werden. Sie sagten eingangs, Leiharbeiter haben Anspruch auf gleiche Bezahlung, ist richtig, aber bei diesen sagt man ja, das ist ja keine Leiharbeit. Das ist eben, das ist einer, der im Rahmen der Logistik tätig ist, der hat mit diesem Unternehmen quasi gar nichts zu tun, auch wenn seine Vorgesetzten ein VW-Emblem auf der Brust tragen, auch wenn er arbeitsteilig mit Kollegen von VW beschäftigt wird, da hat eben der eine seine an die 4.000 brutto und er hat eben nur 2.000 oder 2.500 maximal, meistens sogar noch wesentlich weniger. Das heißt, da wird wirklich für gleiche Arbeit extrem unterschiedlicher Lohn gezahlt und es interessiert eigentlich niemanden. Und was eben das Hauptproblem ist bei dieser ganzen Geschichte, bei der Rechtsprechung muss ich sagen, bin ich auch jetzt eigentlich kurz davor zu resignieren und deswegen eben auch meine Anregung, das einfach mal an der Anstalt zu behandeln. Aber die Gewerkschaften und Betriebsräte hätten hier selbstverständlich Möglichkeiten gegenzusteuern. Und das geschieht eben nicht. Man hat sich eingerichtet in dieses System der Spaltung, weil eben die Stammbelegschaft durch diesen Puffer, den die Werkvertragsbeschäftigten darstellen, sozusagen in Anführungszeichen geschützt wird, obwohl es eben eigentlich doch darum geht, die Einheit der Belegschaft zu vertreten. Sogar das Bundesarbeitsgericht hat mal die Einheit der Belegschaft als wichtigste Voraussetzung für eine kollektive Interessenvertretung bezeichnet. Das ist irgendwie völlig in Vergessenheit geraten. Nicht nur bei den Gerichten, auch bei den Gewerkschaften, auch bei den Betriebsräten. Sie kennen eben nicht mehr den Fremdbeschäftigten, in Anführungszeichen, den Werkvertragsbeschäftigten als den Kollegen einer einheitlichen Belegschaft, sondern sie glauben daran offensichtlich, ich will jetzt einfach mal keine Böswilligkeit unterstellen, sondern Naivität und auch Dummheit mal annehmen. Sie glauben einfach, dass das eben Fremdbeschäftigte sind.
Kollege Fabian im Gespräch mit Dr. Rolf Gefgen. Den kompletten 19-minütigen Beitrag könnt ihr auf unserer Website www.rdl.de nachhören. Das war's auch schon wieder vom Infomagazin am 13. September 2019. Mit der Maike im Studio und der Musik von Calliope aus Portugal. Das ganze Infomagazin nachzuhören auf unserer Website www.rdl.de und im freien Radionetz freie-radios.net. Die Musik ist GEMA-frei. Ich sag tschüss. Depois da chuva faz-me respirar e respiro. Thank you.
Chuva.